Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Talk Between the Towers. Draußen weihnachtet sehr und ich greife heute mit zwei Gästen hier in unserem virtuellen Studio ein sehr, sehr aktuelles Thema auf. Ich war vor ein paar Wochen in Lissabon auf dem Web Summit und da stand überall bei jedem Thema eigentlich AI-driven dran. Und ich glaube, das kann ich jetzt auch von unserer Episode heute hier behaupten. Also diese Episode ist definitiv AI-driven. Und jetzt nicht abschalten, es wird wirklich interessant. Es ist nicht einfach nur hier nochmal Bullshit-Bingo, alles aufgewärmt, sondern wir gucken wirklich mal darauf, wie der Einsatz von KI in Unternehmen heute eigentlich schon passiert, was da aktuelle Entwicklungen sind und vor allen Dingen glaube ich, hoffe ich, dass wir auch in die Diskussion kommen, was denn so Herausforderungen sind. Ein wildes Thema. Ich bin ja bei uns hier in Neosphere auch für das Thema Governance zuständig. Darum habe ich da tatsächlich auch ein gewisses Interesse dran, dass das sauber läuft bei uns. Als Innovationseinheit sind wir natürlich aber auch super dran interessiert, was da passiert und wollen das alles ausprobieren und müssen das auch alles ausprobieren. Und ich glaube, viele Unternehmen da draußen haben tatsächlich die Herausforderung, dass sie sich genau diese Fragen stellen. Was bedeutet das eigentlich für mich? Wie kann ich das sicher und sauber für mich anwenden? Und was bringt mir das am Ende, wenn ich es dann tue? Aber genug der Vorrede. Jetzt komme ich mal zu den zwei anderen Sitzplätzen hier im virtuellen Studio. Und zwar haben wir uns heute tatsächlich doppelt Unterstützung geholt von Vertretern des Bitkom, also des Digitalverbands in Deutschland. Herzlich willkommen, Pablo. Herzlich willkommen, Kai. Schön, dass ihr hier dabei seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, starten wir vielleicht mal mit ein paar Worten auch zu euch. Kai, magst du starten und ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist und was du beim Bitkom so treibst?
Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich bin Kai Berling. Ich bin im Bitkom Referent für Künstliche Intelligenz. Das heißt, ich beschäftige mich heutzutage mit dem Thema KI wirklich aus allen Perspektiven, wirtschaftlich, rechtlich, politisch, gesellschaftlich. Aktuell natürlich auch der Fokus sehr stark auf den AI-Act, auf politische Regulierungsdebatten und Vorschläge zu KI. Das ist so ein bisschen im Fokus bei uns aktuell. Aber darüber hinaus beschäftigen wir uns natürlich auch mit technologischen Trends, mit Use Cases auf dem Markt. Also das ganze Spektrum an KI, was sich aktuell in Deutschland und Europa zeigt, das ist sozusagen meine tägliche Arbeit. Genau.
Danke, Kai. Das ist so ein bisschen die Technikbrille und in diese Richtung. Und dann, Pablo, du bringst so ein bisschen den juristischen Einschlag mit, richtig?
Ja, eigentlich schon. Ich hoffe, da kann ich den Erwartungen gerecht werden heute. Ich bin beim Bitkom Referent für Digital Content und Recht und habe da drei Arbeitskreise. Einerseits IP, also Intellectual Property, wo wir vor allem das Thema KI aktuell wegen des AI sehr urheberrechtlich betrachten. Aber es ist natürlich auch ein Thema im Patentrecht und im Know-how-Schutz, wenn es darum geht, wie es diese Technologie halt macht, auch von dem Immaterialgüterrecht keinen Halt, beziehungsweise auch da disruptives Potenzial vorhanden. Der andere Arbeitskreis ist Digital Content und Licensing. Die ganzen Streaming-Geschichten sind natürlich auch, gehen mit KI um und müssen sich da auch ein Stück weit neu aufstellen. Und der dritte Arbeitskreis ist Web- und Verbraucherrecht. Also ich bin aus Haus aus ja auch Jurist und bringe auch das juristische Mindset mit und hoffe, dass ich da nicht zu dolle bremse.
Sehr gut. Super, dass ihr dabei seid. Und ganz interessant, glaube ich, Pablo, können wir auch hier sagen, dass vermutlich just in diesen Minuten auch weiterhin sehr müde Gesichter in Brüssel zusammensitzen und versuchen für Europa da gemeinschaftlich eine Gesetzgebung zu kreieren mit dem AI-Act. Ich habe gelesen, die sind noch nicht so ganz vorangekommen, wie sie wollten, aber sie haben gesagt, heute geht es auf jeden Fall weiter und sie versuchen sich zu einigen. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber lasst uns vielleicht jetzt zum Anfang mal einen Blick drauf werfen, wie denn der Stand ist. Denn der Bitkom hat er ja vor nicht allzu langer Zeit auch mal ein bisschen rumgefragt in Unternehmen. Könnt ihr mal so sagen, was ihr dabei rausgefunden habt, wie deutsche Unternehmen eigentlich zu KI stehen und vielleicht auch schon so ein bisschen Ausblick, wie viel tatsächlich aktiv schon genutzt wird?
Also ich kann sonst mal den Anfang machen. Das hast du in unserer Umfrage angesprochen. Wir haben dieses Jahr haben wir diese Umfrage gemacht und auch im September publiziert. Und da ist rausgekommen, dass tatsächlich fast zwei Drittel der Unternehmen, also 68%, KI als die wichtigste Zukunftstechnologie auch sehen. Und das heißt, 29%, also ein Drittel, sieht in KI immer noch einen Hype, der massiv überschätzt wird. Also, aber trotzdem sieht man ganz klar, dass eben 68% sagen, dass das die Technologie ist, die in der Zukunft den Markt auch beherrschen wird. Und deshalb ist es ein bisschen überraschend, dass dann aber nur 15% Unternehmen KI aktuell auch einsetzen aktiv. Das klingt nach wenig, beziehungsweise ist immer noch eine Minderheit, aber wenn man sich dabei vor Augen führt, wie das noch vor einem Jahr ausgesehen hat. Vor einem Jahr waren das noch 9%. Wenn man noch weiter zurückgeht, 2019 waren es erst 2%. Also wir haben da eine deutliche Entwicklung, dass es sehr steil nach oben geht.
Ja, wobei, da muss ich sagen, also die Zahlen haben wir uns ja auch mal angeguckt und jetzt sind wir in der Blase zugegebenermaßen, da fühlt sich das dieser Steigerungswert jetzt noch nicht so gigantisch an. Ich glaube, es ist aber auch wichtig zu verstehen, wir reden hier immer von KI und das, was in letzter Zeit sehr stark einen Push gehabt hat, ist ja auch, sage ich mal, ein Teilbereich von AI und auch der, der jetzt gerade in der Regulierung sehr relevant ist, ne? Also Generative AI. Das ist ja nochmal ein Teilbereich. Wahrscheinlich gab es vorher auch schon viele Unternehmen, die gesagt haben, wir machen was mit KI. Also kennen wir zumindest aus dem Scouting von Investments auch sehr gut, dass das eigentlich ganz oft gesagt wird und dann ist vielleicht am Ende doch nur ein bisschen Statistik hinten dran. Aber da passiert ja jetzt wirklich einiges. Und wie gesagt, also gut zu sehen, dass das auch ankommt bei den Unternehmen, dass das eine Wichtigkeit hat. Aber gefühlt kann da schon noch ein bisschen was passieren.
Absolut, das sehen wir auch so. Aber es sind auch, man sieht, dass halt auch der Anteil derer Unternehmen deutlich zurückgeht, für die KI gar kein Thema ist. Also auf jeden Fall. Aber irgendwie ist noch Luft nach oben auf jeden Fall.
Genau, was ich noch dazu ergänzen wollen würde, ist auf jeden Fall, dass viele Unternehmen auch schon durchaus planen, dann KI in der Zukunft einzuführen oder stärker in den Blick zu nehmen. Also wir haben das auch abgefragt. Das sind 28% noch der Unternehmen, die wir gefragt haben, die auch planen, das in der nahen Zukunft einzuführen. Also der Trend geht schon auf jeden Fall dahin, dass es in der Breite sich dann auch durchsetzt. Klar, Luft nach oben ist auf jeden Fall noch. Es gibt auch durchaus noch einige Hürden, die es für Unternehmen zu nehmen gilt. Aber ich glaube, der Trend ist schon sehr positiv in eine langfristige Richtung. Ja.
Was ja auch wichtig ist, dass man sich auf jeden Fall grundsätzlich mit dem Thema beschäftigt, auch wenn es vielleicht akut gerade keinen Use Case dafür gibt. Oder, was ja vielleicht auch ein Grund ist, dass Unternehmen es heute noch nicht einsetzen aktiv, dass sie halt eben noch warten, dass es sauber möglich ist. Sauber im Sinne von rechtlich korrekt und auch was Datenschutz, IT-Sicherheit angeht, dass das alles halt noch ein bisschen in geregeltere Bahnen läuft, oder? Oder was habt ihr vielleicht noch für Gründe auch aus der Umfrage rausgefunden, dass es noch nicht eingesetzt wird?
Also ein Grund, der auch häufig genannt wurde, also über 80%, war da die Sorge vor künftigen rechtlichen Einschränkungen. Also die Sorge vor Überregulierung ist auch da. Das ist auch auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt.
Aber da tatsächlich so die Sorge, wir könnten jetzt zwar was anfangen, aber vielleicht trägt das Modell dann in 2 Jahren nicht mehr, weil wir dann das nicht mehr in der Form nutzen können. Ne? Das geht in die Richtung, verstehe ich das richtig?
Genau, also natürlich vor allen Dingen auch die Erwartung des AI-X und natürlich auch sehr viel Ungewissheit teilweise, was im finalen AI-X drinstehen wird. Also es war natürlich zum Zeitpunkt der Befragung auch noch viel ungewisser, als es jetzt noch ist. Jetzt bestehen auch noch einige Ungewissheiten, kurz bevor der Trilog abgeschlossen wird. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema, diese Ungewissheit. Aber natürlich auch darüber hinaus bestehende rechtliche Anforderungen, die es ja auch schon gibt, also Datenschutz und weitere Regulierungen, die auch schon jetzt für KI greifen. Auch das ist natürlich eine große Herausforderung für Unternehmen aktuell schon. Das haben wir auch in unserer Umfrage sehr deutlich gesehen.
Mhm. Und dazu muss man vielleicht auch erklären, dass sich ja da in Brüssel auch sehr stark damit beschäftigt wird, was denn konkret reguliert wird, ne? Ob das jetzt tatsächlich am Ende nur die KI-Anwendung an sich ist oder auch die Modelle, die dem Ganzen zugrunde liegen. Und ich glaube, das ist einer der kritischen Punkte da. Und da ist natürlich, wenn ich heute mir überlege, was in diesem Bereich zu machen, muss man da schon mutig sein, um dann den Schritt zu wagen. Und dann kann es natürlich passieren, dass man hinterher nochmal das Geschäftsmodell anpassen muss. Das ist schon korrekt, ja.
Genau, also gerade auch dazu ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, ob jetzt auf der Modellebene auch reguliert wird oder ob nur die Anwendung reguliert werden. Ich als Unternehmen muss vielleicht natürlich dann auch fragen, welche Verantwortung, welche Pflichten dann auf welcher Ebene gegeben sind, ob ich jetzt also als Anbieter sozusagen auch schauen kann, dass auf der Modellebene sehr viele Pflichten schon liegen, die ich dann vielleicht als Anbieter gar nicht erst erfüllen muss von einem konkreten KI-Modell oder KI-System oder aber eben, dass ich doch Pflichten erfüllen muss, die dann auf der System immer gelten. Also es ist sehr viel Ungewissheit noch, weil natürlich diese ganzen Verpflichtungen entlang der Wertschöpfungskette dann auch noch austariert werden aktuell. Und das ist für mich als Unternehmen natürlich ganz essentiell zu wissen, welche Verpflichtungen muss ich jetzt in dieser Wertschöpfungskette dann auch erfüllen.
Jetzt habt ihr vielleicht aus dem BigCom heraus auch generell noch einen ziemlich guten Blick auf die Digitalisierung. Sagen wir mal positiv, es ist ja schon wahnsinnig viel passiert die letzten Jahre, auch zum Teil mit externem Druck durch Pandemien etc., was ja sehr positiv ist. Aber es gibt ja schon noch Unternehmen und Bereiche, die einige Tasks da noch offen haben und tatsächlich das auch im öffentlichen Bereich ist da ja auch noch ein gewisser Weg zu gehen vielleicht. Wie schätzt ihr das ein, dass jetzt schon der nächste Run kommt mit KI? Könnte das für einige vielleicht auch zum Fallstrick werden, dass die darauf noch gar nicht vorbereitet sind?
Genau, also es ist natürlich ganz grundsätzlich, man braucht erstmal eine vernünftige Digitalisierung als Basis für KI. Ja, es fängt natürlich bei den Daten vor allen Dingen an, dass man hochqualitative Daten braucht, dass man auch eine vernünftige Governance-Struktur für die Daten braucht, eine vernünftige Struktur, wie man die Daten strukturiert, organisiert im eigenen Unternehmen, damit man die auch effizient für KI einsetzen kann. Das ist ganz essentiell für die Organisation von KI, für die Einführung von KI. Aber was wir auch aktuell sehen, ist einfach, dass sehr viele Unternehmen natürlich KI so ein bisschen als Zielbild haben, als die große Vorstellung, wie es weitergeht mit dem Unternehmen, wie auch Produktivität gesteigert werden kann. Und dass man dadurch eben durch diese Motivation, KI einzuführen, einfach auch jetzt diese Basis für Digitalisierung, diese Basis für gute Datenstrukturen schafft, um einfach KI zu erreichen. Also KI insgesamt führt auch aktuell, glaube ich, zu einem Digitalisierungsschub. Das kann man schon so sehen, auf jeden Fall.
Okay. Und es gibt ja auch wirklich, wie du richtig sagst, in Richtung Produktivität ein Thema, dass da noch wirklich Potenzial gehoben werden kann. Und es ist ja vielleicht auch eine Antwort auf eine der großen Herausforderungen der Zeit, Fachkräftemangel, ne? Dass man tatsächlich bei den Leuten, die händeringend gesucht werden, noch ein bisschen Kapazität frei macht, indem man wiederkehrende einfache Aufgaben halt verlagert auf die Technik. Mittlerweile ist es ja so, also keine Ahnung, was ihr noch so für Beispiele habt, aber es ist ja sehr stark auch bereits im kreativen Bereich, ne, überall, wo ich mir irgendwas ausdenken muss, wo ich recherchieren muss, wo ich irgendwas erstellen muss, kriegt man ja viel besseren Start zumindest, um mal loszulegen von einem Blank Paper. Und es macht schon wahnsinnig viel aus. Also das merken wir hier auch. Ja. Von daher ist es aber schon auch, versteht ihr das auch so oder verstehen die Unternehmen in Deutschland das vielleicht dann auch so, dass es das Fachkräfteproblem tatsächlich auch damit ein bisschen gemildert wird?
Also bei uns in der Umfrage kam raus, dass rund ein Drittel der Unternehmen generative KI als Chance sehen, den Fachkräftemangel zu bewältigen. Also das ist schon wird da eine bedeutende Chance auch. Und ich möchte das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, dem, dass halt KI kann nicht den Menschen in seiner kreativen Denke irgendwie oder in der kognitiven Fähigkeit ersetzen. Also soweit sind wir nicht. Aber wo das wirklich hilfreich ist, ist halt eben diese Fleißarbeit, dass man kann sich wirklich sehr viele Prozesse einfach abnehmen lassen, die ich persönlich für lästig empfinde und kann mich dann auf das Wesentliche konzentrieren, beziehungsweise viel mehr Zeit für die eigentliche Denkarbeit aufwenden und dann auch selber viel kreativer sein. Das klingt was Jurist vielleicht komisch, wenn man sagt, ich bin als Jurist sehr kreativ, aber man muss ja schon auch sehr viel im Kopf machen und das schaufelt mir sehr viel Kapazitäten frei einfach, dass mir die Fleißarbeit abgenommen wird.
Genau, da will ich auch direkt auf nochmal ergänzen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu betonen, ja, dass tatsächlich KI immer nur als ein begleitender Akteur oder begleitender Service für die Menschen zu verstehen ist, mit dem einfach wir als Menschen effizienter werden und nicht unbedingt ersetzt werden. Klar, es wird in manchen Fällen sicherlich auch Ersetzung geben, aber insgesamt wird, glaube ich, immer die Kombination KI und Mensch tatsächlich die effizienteste sein. Und das hat, glaube ich, auch einen Grund, warum zum Beispiel so sehr bekannte Services im KI-Bereich, sehr bekannte Chatbots, die geplant werden, zum Beispiel der Microsoft Copilot, dann auch Copilot heißt, weil es eben genau diese Kooperation zwischen Mensch und KI dann sein wird, die in Zukunft entscheidend ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dann auch als Unternehmen drauf zu schauen, dass man dann eben auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mitnimmt und auch die Weiterbildung und die vernünftige Zusammenarbeit, Integration von Mensch und KI schafft dann tatsächlich.
Ja. Und das bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt vielleicht, der mich in meiner Rolle auch sehr beschäftigt. Also Ich bin total dabei, dass das Effizienzen heben kann, dass das wirklich hilft im Alltag. Aber ich glaube, es passiert halt nicht von alleine und man muss wissen, womit man sich da beschäftigt und was da im Hintergrund vielleicht auch passiert. Ja, also sage ich auch in Privatgesprächen in letzter Zeit immer wieder, ne, das ist so irgendwie so key für die nächsten Generationen, dass die halt noch irgendwie eine Idee haben, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Weil ich finde, der Zugang zu dieser Technik ist mittlerweile so niedrigschwellig, dass das ja jeder quasi irgendwie benutzen kann. Und dann einfach ein blinder Einsatz von den Ergebnissen, die ich da kriege, ist das eine Problem, ne? Und dann, um die Ergebnisse zu kriegen, muss ich ja irgendwie mit der KI kommunizieren, sei es nur über einen Chat oder irgendwie anders, ist ja egal. Aber ich teile dir ja auch Informationen mit. Das ist so ein Knackpunkt, ja. Und so wie wir ganz früher mal gelernt haben, wie man Quellen zu bewerten hat, irgendwie aus dem Geschichtsunterricht oder so, ne, so muss man ja da eigentlich jetzt auch rangehen. Und da sehe ich echt eine Riesengefahr, dass das unterschätzt wird. Und ich glaube, der Bitkom ist da ja auch sehr stark dabei, oder ich glaube nicht, ich weiß, der Bitkom ist sehr stark dabei, da irgendwie so ein bisschen Handreichung auch für Unternehmen zu kreieren. Es wird gerade ein Leitfaden erstellt, der sich genau um diese Themen rankt. Da bin ich total begeistert von, dass ihr das aufnehmt, weil ich finde das super wichtig, dass Mitarbeitende und Unternehmen verstehen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich jetzt hier halt einen Prompt schreibe in einem Chat, wenn ich da vielleicht Anhänge mit liefere, auf die sich dann die Antwort noch das Ergebnis beziehen soll, ne? Also gebe ich da irgendwelche Informationen preis, die ich vielleicht in diese Richtung nicht preisgeben sollte? Und wenn ich dann auch ein Ergebnis von der KI bekomme, wie kann ich das eigentlich bewerten? Ja, also es gibt super viele Beispiele, was KI schon Tolles alles kann. Es gibt aber auch super viele Beispiele, was eben noch nicht gut geht. Und manches geht halt einfach auch nach hinten los. Ja. Und das muss man auf jeden Fall bewerten. Ja. Dieser Leitfaden, kommt der gut an? Also wie ist da, habt ihr da einen Einblick? Weiß ich jetzt gar nicht direkt. Aber doch, Pablo, ich glaube, du bist da auch direkt involviert, ne?
Genau, also ich bei mir läuft es ein bisschen zusammen. Also wir haben mittlerweile sogar 2 KI-Leitfäden am Laufen bei uns, beim Bitkom. Und es geht wirklich, also wie du sagst, geht genau darum, dass man einerseits ein bisschen sensibilisiert, worauf man achten muss. Also nicht nur, also jetzt auch rechtlich auch, aber jetzt auch irgendwie, wenn es halt, also ums Menschen, beziehungsweise auch um ganz tatsächliche Dinge. Also muss es nicht einfach, dass es darum geht, dass ich immer mit einem Bein im Gefängnis bin. Aber es, wie gesagt, es geht darum, wie früher, wie du sagst, mit den Quellen im Geschichtsunterricht, dass wir uns damit ein bisschen auseinandersetzen, ist eigentlich nichts Neues. Das ist eigentlich immer wieder, wenn etwas Neues aufploppt, ein neues technisches Phänomen aufploppt, auch im analogen Bereich, dass man einfach damit lernt, umzugehen. Deswegen so ein bisschen sensibilisieren. Genau das machen dann unsere 2 Leitfäden. Das Interesse ist sehr, sehr, sehr stark. Wir haben da ein sehr großes Feedback. Da bringen sich auch sehr viele Expertinnen ein mit ihrem Know-how. Und das hat eben dazu geführt, dass wir das aufgesplittet haben. Wir haben einen Leitfaden, der sich nur um generative KI kümmert und das generell im Unternehmen und dann KMU gerichtet ist hauptsächlich, wo es dann eben relativ breit geht, also wenn es darum geht, im Arbeitsumfeld, im Datenschutz bis hin zu den immaterialgüterrechtlichen Fragen und den Haftungsfragen auch. Und der andere Leitfaden, der ist datenschutzspezifisch und der macht dafür aber das Feld der Technologien auf. Also es ist nicht nur generative KI, sondern auch weitere Technologien und mit einem sehr starken Schwerpunkt beziehungsweise hauptsächlich nur Datenschutz, genau.
Genau, wir bearbeiten das Thema natürlich nicht nur in Leitfällen, also auch in unseren AKs ist das ein ganz zentrales Thema, insbesondere auch im AK AI bei uns, wo wir uns auch immer öfters mit den Themen rechtssichere Umsetzung, was muss ich als User auch tatsächlich im Unternehmen beachten, wenn ich hier künstliche Intelligenz, insbesondere auch generative KI anwende. Aber was muss ich auch als Unternehmen für Strukturänderungen vielleicht auch umsetzen, damit ich generative KI wirklich am effizientesten und sinnvollsten einsetzen kann? Also das ist bei uns im Arbeitskreis auch immer wieder ein Thema. Wir haben auch viele Vorträge, auch Sitzungsthemen zu, dass wir wirklich einfach auf diese beiden Seiten User, aber auch daneben Unternehmensstrukturen, Unternehmenskultur dann auch durchaus mit betrachten, weil es Thema KI ist ein holistisches Thema auf jeden Fall, wo man wirklich alle Stakeholder, denke ich, auch mit einbeziehen muss, wo man wirklich versuchen muss, das Ganze strategisch und ganzheitlich zu betrachten, auf jeden Fall.
Ja, und aus eurer Umfrage ist ja auch herausgekommen, dass sich die Unternehmen vor allen Dingen eine praxistaugliche Regulierung wünschen. Ich meine, das kann man, glaube ich, verallgemeinern. Das wäre immer ganz schön, ne? Wenn ganz, ganz viel praxistauglich ist. Leider sind die Praxen ja auch immer sehr unterschiedlich. Darum ist es wahrscheinlich auch eher ein individuelles Thema. Aber grundsätzlich kann man den Ansporn dazu natürlich verstehen. Und das ist ja genau dieses Spannungsfeld zwischen, ja, hier passiert was mit Innovationskraft, neue Technologien, neue Geschäftsmodelle können entstehen. Auf der anderen Seite muss das auch aus gewissen Gründen reguliert werden oder sollte reguliert werden, damit es auch geregelt stattfinden kann. Jetzt seid ihr offensichtlich mit den Leitfäden, die ihr kreiert und mit den Arbeitskreisen, in denen ihr sowas diskutiert, da sehr nah dran an diesem Spannungsfeld. Wie seht ihr das? Wie wird das wahrgenommen? Wartet man eher auf die Regulierung oder hofft man, dass sie nicht zu stark wird? Und vielleicht auch, also den AI Act haben wir ja schon angesprochen, aber gibt es noch weitere Regulierung, die da auf dem Weg ist?
Ja, genau. Also Regulierung ist natürlich für viele Unternehmen zentral. Das heißt, dass sicherlich auch viele Unternehmen erstmal abwarten, was tatsächlich im finalen AI Act drinsteht, weil da natürlich ganz grundsätzlich auch entscheiden wird, welche KI kann ich entwickeln, wie kann ich KI entwickeln, unter welchen Bedingungen darf ich KI überhaupt anbieten. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt KI-Entwicklung komplett stillsteht, bis der Act dann auch durch ist. Es geht natürlich weiter an der Entwicklung an sich, aber die Sorge und diese Rückhaltung ist schon da, dass man einfach schaut erstmal, was kommt im finalen AI zustande. Wenn er dann erstmal durchkommt und wenn er erstmal auch umgesetzt wird, ich glaube, das ist dann schon ein Vorteil auch für uns in Europa, wenn wir diese Rechtssicherheit haben, wenn wir wirklich einen Rechtsrahmen haben, dem ich als Unternehmen auch sehr sicher und klar agieren kann. Aber bis dahin herrscht erstmal mit Sicherheit eine gewisse Zurückhaltung, eine gewisse Sorge auf, was dann tatsächlich kommt. Ja, das ist natürlich die Frage auch, inwiefern dann anwendungsbezogen und risikobasiert reguliert wird, ist, glaube ich, auch für viele Unternehmen ganz zentral. Inwiefern kann ich wirklich schauen, ob Risiken bestehen, welche Risiken bestehen, weil das ist ja der Kern des AI-Ex, dass man sich die Risiken anschaut, die Risiken klassifiziert, die vom KI-System ausgehen und darauf basierend dann auch verschiedene Anforderungen an KI-Systeme formuliert. Und da muss ich natürlich als Unternehmen wissen, inwiefern das meine KI-Anwendung dann auch betrifft. Und insbesondere geht das halt nur, wenn es wirklich anwendungsbezogen reguliert ist. Also wenn ich wirklich die Regulierung auf die konkreten Anwendungen, auf die konkreten Use Cases beziehe und nicht auf allgemeine Modelle zum Beispiel, wo man vielleicht die konkreten Risiken nicht so gut einschätzen kann, wie auf der konkreten Anwendungsebene eines konkreten Produkts sozusagen.
Was es natürlich beliebig komplex macht. Ne?
Das ist trotzdem nicht einfach, auch wenn man anwendungsbezogen reguliert. Auch das ist ein sehr komplexes Unterfangen. Aber das ist, glaube ich, für viele Unternehmen einfach erstmal wichtig auch, dass man da wirklich diese konkrete Anwendungsperspektive dann auch beibehält. Ja.
Wie ist da der Zeitplan eigentlich für AI Act? Also wird ja jetzt auf EU-Ebene soll beschlossen werden in Kürze. Und dann muss das ja auch wieder in nationalem Recht erstmal aufgehen. Habt ihr da einen Blick, was da der Plan ist?
Genau, also wenn wir jetzt wirklich tatsächlich, heute sind da noch Verhandlungen, also wir wissen auch nicht, ob die jetzt wirklich zu einem Abschluss führen. Also wir gehen davon aus, es sieht schon sehr danach aus, dass wirklich zu einer Einigung kommen heute. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Wenn da wirklich die Einigung kommt, auf politischer Ebene, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass es weitere Meetings auf technischer Ebene gehen wird in den Trilogverhandlungen. Dass man also versucht, im Januar, Februar 2024 nochmal die letzten technischen Details zu klären, bevor es dann in die Abstimmung geht, wo dann natürlich auch das Europäische Parlament nochmal in der Plenarsitzung den AI-Act verabschieden muss. Das wird dann wahrscheinlich im Februar, März passieren, was dann aber tatsächlich auch schon das letzte Zeitfenster wäre, in dem das möglich ist, weil natürlich die EU-Parlamentswahlen dann auch ins Haus stehen 2024 im Frühsommer. Das heißt, man muss wirklich so ein bisschen jetzt gerade auch darauf achten, dass man den Zeitplan einhält, dass man auch wirklich die Plenarsitzungen des EU-Parlaments noch mit in den Zeitplan berücksichtigt, weil die auch immer sehr voll sind, sehr viel auf der Agenda steht. Das heißt, man muss jetzt wirklich Januar, Februar auch fertig werden mit dem finalen Rechtstext, damit er noch 2024 verabschiedet werden kann. Ansonsten heißt es wirklich, dass wir bis Oktober wahrscheinlich 2024 warten müssen, bis es dann weitergeht mit den Verhandlungen.
Okay. Noch ein bisschen Weg zu gehen. Pablo.
Sehr viel Überraschungspotenzial noch drin im AI Act tatsächlich, obwohl jetzt eigentlich offiziell ja am Mittwoch die Trilogverhandlungen hätten enden sollen. Aber immerhin so das Licht am Ende des Tunnels ist, dass es noch eine Verordnung ist und keine Richtlinie. Also das ist halt eine Verordnung auf europäischer Ebene, die gilt dann ja direkt. Und die braucht kein Umsetzungsgesetz, wie das jetzt bei einer Richtlinie ist. Das ist einfach doch noch da immerhin. Also es wäre jetzt, wenn es das eine Richtlinie wäre, dann müsste der deutsche Gesetzgeber das überhaupt zuerst noch in ein Gesetz gießen. Und haben wir auch dann auch in 2 Jahren haben wir auch wieder dann eine neue Regierung und so weiter mit den Bundestagswahlen. Das wird dann auch wieder, das wird alles wieder Potenzial, um das weiter nach hinten zu schieben.
Verstehe. Dann lasst uns vielleicht nochmal einen Blick ein bisschen reinwerfen, das, was schon bekannt ist. AI Act, also was wird da im Endeffekt reguliert und wen betrifft das Ganze?
Genau, also der EIGT grundsätzlich reguliert KI-Systeme, die in Europa angewendet oder angeboten werden. Das ist erstmal der Grundsatz. Alle KI-Systeme in Europa, es ist ein Territorialprinzip, also es bezieht sich wirklich nur auf den europäischen Markt, aber dort alle KI-Systeme, die dann angewendet und angeboten werden. Das heißt, es betrifft vor allen Dingen wirklich die Anbieter von KI-Systemen und dann höchstwahrscheinlich auch die Anbieter von KI-Modellen. Also aktuell sieht es so in den Verhandlungen aus, dass auch KI-Modelle reguliert werden. Das heißt, diese beiden Akteure, Anbieter von KI-Systemen und KI-Modellen, das sind so die Hauptadressaten des EIX, die dann wirklich auch die Anforderungen umsetzen werden müssen. Das ist so ein bisschen der aktuelle Stand. Es wird wahrscheinlich auch Ausnahmen geben. Also insbesondere wird auch diskutiert, Ausnahmen für wissenschaftliche Forschung und auch für Open-Source-KI-Systeme. Das heißt, dort können Anbieter durchaus noch befreit werden von den Anforderungen. Aber grundsätzlich ist es als Produktsicherheitsregulierung erstmal die Anbieter von KI-Systemen.
Macht das Sinn? Also ne, Europa, klar, wir sind in Europa und in Brüssel wird das Thema EU verhandelt. Aber letztendlich diese Aussage, nur Sachen, die in Europa passieren, werden hier reguliert. Das Internet und die Technologien kennen diese Grenzen ja gar nicht. Also fehlt die Hälfte oder fallen dann auch tatsächlich Anbieter aus Non-EU mit rein, wenn die in der EU verwendet werden?
Genau, die werden auch darunter fallen tatsächlich. Also wenn sie ihre KI-Systeme in der Europäischen Union anbieten, auch dann müssen sie eben für diese KI-Systeme die Anforderungen erfüllen.
Okay, das wird spannend. Wo sind aktuell noch so die Knackpunkte, wo viel diskutiert wird, ob jetzt lieber mehr oder weniger reguliert wird? Habt ihr da auch einen Blick drauf?
Ein Knackpunkt, der jetzt offenbar einigermaßen gelöst wurde, war halt eben sehr lange die Frage, ob man auf Modellebene regulieren möchte. Es scheint jetzt so, dass man tatsächlich auf Modellebene regulieren wird, dass man das tatsächlich umsetzt, auch mit einigen Ausnahmen, wieder für Open Source zum Beispiel. Das ist auch noch parallel zu der Modellebene ein Code of Practice geben soll, also so eine Art Selbstregulierung, die aber aufsetzt auf den bestehenden Anforderungen, die schon im Gesetzestext formuliert werden. Also es ist so eine Art Mischung aus den Vorschlägen, die gemacht wurden im Diskussionsverlauf zwischen Parlament und Rat, die sich da also als Kompromiss aktuell herausstellt. Was aber noch darüber hinaus sehr oft zu Diskussionsbedarf geführt hat und auch zu sehr kontroversen Diskussionen, ist die ganze Frage Law Enforcement, also die Frage von Sicherheitsbehörden, inwiefern die dann tatsächlich auch KI nutzen können, biometrische Identifizierung dann auch. Und das sind auch Themen, die heute offenbar noch im Trilog sehr kontrovers diskutiert werden, wo man dann die finalen Entscheidungen abwarten müssen.
Genau. Also das ist ja auch so, ne, was ich auch immer im Kopf habe, irgendwie, welche Daten werden da eigentlich verwendet und wer hat das auf dem Radar, weil im Moment wird ja alles verwendet, was irgendwie greifbar ist oder den jeweiligen Anbietern unter die Finger kommt. Und gerade so biometrische Informationen, sehr stark personenbezogen. Oder halt auch das Thema Urheberrecht, ne, was wir ja vorhin auch schon mal einmal kurz benannt haben. Das ist ja für viele auch Lebensgrundlage, ne, die sich dann vielleicht für die Zukunft da was anderes ausdenken müssen, wenn das nicht mehr so funktioniert. Aber Pablo, du hattest noch eine Anmerkung.
Ja, genau, du sprichst es da an, dass das Urheberrecht, und das ist ja relativ jung im AI-Act drin. Also es ist ja erst eigentlich diesen ganzen Diskussionen, die eigentlich mit dem Kommissionsvorschlag im April 21 begonnen haben. Erst seit dem Juni diesen Jahres ist das Thema Urheberrecht überhaupt drauf und das überrascht ein wenig. Also es überrascht nicht aus der gesellschaftlichen Entwicklung, eben das hat eben mit dem Aufkommen von ChatGPT letztes Jahr jetzt das überhaupt so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, sondern es überrascht aus einer rechtssystematischen Überlegung, weil der AI-Act, der dient eigentlich nur in Anführungszeichen, der AI-Act ist ein Produktsicherheitsregulierungsinstrument. Also es geht nur darum, sicherzustellen, wie wir diese Technologien sicher auf den Markt bringen können. Und da passt eigentlich ein ausgewählter Bereich aus dem Immaterialgüterrecht rechtssystematisch gar nicht mit rein. Weil, also wenn ich ein Beispiel nehme, wenn ich ein Handy produziere und auf dem Markt platzieren möchte, dann muss ich einfach sicherstellen, dass das Handy nicht hochgeht, dass der Akku nicht anfängt zu brennen. Aber ich muss nicht gleichzeitig noch eine Liste mitliefern mit Patenten, die ich verbaut habe, beispielsweise. Also das ist jetzt eine komplett, das kommt eigentlich so rechtssystematische Neuigkeit, die da drin ist. Wie gesagt, gesellschaftlich verstehe ich, woher das kommt, aber das passt eigentlich nicht in diesen AI-Act mit rein. Also das, dass ich aber dann das Urheberrecht dann und auch das ganzen die ganze Datendiskussion sich nochmal reflektieren muss vor dieser Technologie, das ist unbestritten. Aber das das quasi das Vehikel drin, also eben das Gefäß mit dem Ereig, das passt da nicht. Und das zeigen auch irgendwie die Diskussionen, die da gerade geführt werden.
Okay, aber gäbe es denn eine andere Stelle, an der das sauber geregelt wäre? Oder ist da die Annahme, es ist eigentlich, wir haben ein Urheberrecht und das gilt dann genauso weiter? Das Problem ist ja nur, dass völlig unklar ist, wie das prozessual umgesetzt werden soll, oder?
Ja genau, das wäre dann halt einfach Aufgabe des Urheberrechts, also das Urheberrecht evaluiert werden muss, also weil das, was im AI Act diskutiert wird, ist wirklich nur ein Ausschnitt. Das geht darum, halt eben um Offenlegungspflichten und Transparenzpflichten von Trainingsdaten, aber das ist nur ein ausgewählter Bereich von diesen ganzen neuen Fragen im Immaterialgüterrecht. Also wir haben noch nicht darüber gesprochen, über Autorenschaft zum Beispiel, also wenn das KI etwas generiert, das aktuelle Urheberrecht scheint da nicht zu passen, beziehungsweise passt nicht, weil wir nur menschlich-geistige Schöpfungen schützen wollen. Wie sieht es aus mit dem Prompting? Wenn ein Prompt super detailliert ist und mega ausführlich, habe ich dann nicht doch einen Schutz für das Ergebnis? Aktuell würde das Urheberrecht wahrscheinlich sagen nein, aber am Prompt selber wieder ja. Und auch wenn es darum geht, die Trainingsdatensammlung, das sagt die europäische Rechtsprechung wahrscheinlich, dass es dann nicht keinen Schutz gibt dafür. Also das sind super viele Fragen, die eigentlich offen sind, also aufgrund dieser neuen Technologie, und deshalb überrascht es, dass dieser ausgewählte Teil dann im AI-Act diskutiert wird. Also das müsste man eigentlich raus aus dem AI-Act nehmen und separat nochmal im Rahmen einer Evaluierung des Urheberrechts nochmal diskutieren.
Und gibt es da Bestrebungen dazu? Kennst du da was? Weil ich meine, das ist ja super relevant, auch vor allen Dingen für die kommenden Generationen. Ne? Wir reden immer von der Creator-Szene, die zukünftig ganz viel machen wird. Aber das wird ja auch mit diesen Tools passieren. Und dann ist ja auch wichtig, wer da der Urheber ist und wer dann am Ende daran verdienen kann auch.
Genau, es ist dann aber auch wichtig, die Personen zu belohnen, die diese Technologie überhaupt ermöglicht, weil wir wollen ja Innovationsanreize schaffen und so. Und auch da ist die Rechtslage noch unklar. Also ich komme ursprünglich aus der Wissenschaft und da weiß ich, dass die Wissenschaft sich sehr damit, also die rechtliche Wissenschaft sehr damit auseinandersetzt und das die ganzen immaterialgüterrechtlichen Fragen beleuchtet. Das BMJ hat sich diesem Thema auch angenommen und das wird auf jeden Fall in Zukunft ein stärkeres Thema werden. Also es gibt dann auch Veranstaltungen, wo dann halt eben Politik, Technik und Wissenschaft und Gesellschaft zusammenkommen soll. Also das wahrscheinlich war ChatGPT so der Stein des Anstoßes, um das jetzt in die breite Gesellschaft zu tragen und damit auch Gehör zu verschaffen.
Ja, okay. Also auch da gibt es noch ein paar Wege zu gehen, damit das in Zukunft alles sauber läuft. Sehr gut. Jetzt haben wir viel so über die Regulierung vom Gesetzgeber her gesprochen. Seht ihr denn auch andere Wege, die vielleicht Unternehmen, die sich in dem Bereich tummeln, auch ein gewisses Level Playing Field stecken können? Also gibt es so Ansätze von freiwilliger Regulierung, Selbstregulierung oder vielleicht gibt es Zusammenschlüsse, die sagen, wir machen das auf die und die Art und Weise?
Genau, das ist auch ein Vorschlag, der schon lange diskutiert wurde, auch im Zusammenhang mit dem AI-Act tatsächlich, dass man versucht, gerade KI-Modelle auch in eine verpflichtende Selbstregulierung zu überführen, also Modelle wie GPT, das ist also das Sprachmodell hinter ChatGPT steckt, dass man solche Modelle also nicht in dem AI selbst reguliert, sondern tatsächlich in eine verpflichtende Selbstregulierung überführt, also sozusagen Unternehmen und andere Stakeholders, Zivilgesellschaft, Verbände und so weiter, sich zusammenschließen, zusammen dann auch Richtlinien, Regeln entwickeln, die sie dann auch selbst einhalten wollen. Das ist so ein Ansatz, der lange diskutiert wurde, der auch zum Beispiel von der deutschen Bundesregierung bevorzugt wurde für Modelle. Es gibt auch auf internationaler Ebene schon in diese Richtung Entwicklungen, Vorschläge. Zum Beispiel haben die GSIM ein Code of Conduct entwickelt zur KI, der dann also auch Richtlinien und Vorschläge macht, wie man KI also in so einer Selbstregulierung umsetzen könnte. Das war auch lange diskutiert, ob man sich einfach daran anknüpft mit der Regulierung von KI-Modellen. Also dass man es nicht im AI macht, sondern international über die GSIM in Anschluss an diesen Code of Conduct. Und das hat aus unserer Sicht auch durchaus seine Vorteile und seine Gründe, vor allen Dingen, weil man eben mit so einer Selbstregulierung sehr, sehr dynamisch auf aktuelle technologische Entwicklungen reagieren kann. Weil es eben kein festgeschriebener Rechtsakt ist, der erstmal neu aufgemacht werden müsste, neu abgestimmt werden müsste vom Gesetzgeber, sondern wirklich sehr dynamisch von den Menschen, von den Entwicklern, von den zivilgesellschaftlichen Akteuren, die auch wirklich nah an der Technik dran sind, gestaltet wird, also wirklich sehr, sehr dynamisch und technologisch versiert, wirklich an die aktuellen Entwicklungen angepasst werden kann.
Aber dafür muss natürlich dann die Stakeholder-Gruppe, die da involviert ist, auch einen gewissen Kontroll- und Durchsetzungswillen haben. Ne? Also keine Ahnung, wenn man jetzt OpenAI mal als Beispiel nimmt, die hatten ja auch ganz am Anfang eigentlich so die Marschrichtung, das für das Gute zu tun, was sie da so tun. Und ja, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand intern ist, aber es war ja in den letzten Wochen sehr turbulent bei denen. Und einer der Gründe war ja wohl, dass irgendwie die Kommerzialisierung da ein bisschen zu sehr durchschlägt. Interessant dann, sowas zu sehen. Pablo, du hast noch eine Anmerkung.
Ja, dem Selbstregulierung, also freiwillige Selbstregulierung, das klingt immer so nach Nichtregulierung, aber eben das ist eine falsche Annahme. Es geht nämlich darum, dass die Unternehmen, wie Kai gesagt hat, wesentlich flexibler und auch oft sich einfach mehr Pflichten auferlegen, als sie sich bisher schon müssten. Und dazu gibt es verschiedene Beispiele. Also es gibt Content Credentials, das ist so ein Konsortium für verschiedene Unternehmen rund um Adobe jetzt zum Beispiel, die schon lange mit so Marking arbeiten, das in den Metadaten hinterlegt ist, dass es jetzt sich um einen KI-generierten Content handelt. Also schon lange bevor jetzt überhaupt diese Transparenzpflichten, wenn es um Watermarking geht, diskutiert wurden, gingen die schon voraus in Eigeninitiative und gehorchen. Und es ist ja auch so, dass so Selbstregulierungs- und Selbstverpflichtungsansätze ja dann oft dann auch noch gesetzt werden. Also ich habe jetzt ein Beispiel einfach aus dem Verbraucherrecht. Das war das Beispiel, war der Product Safety Pledge 2018, der von Unternehmen aus der Digitalindustrie zusammen mit der EU-Kommission dann auch unterschrieben wurde. Und das hat den Eingang gefunden in den Digital Service Act und auch in die Produktsicherheitsrichtlinie, die aktuell auch in Brüssel verhandelt wird. Also es ist immer so, das Image von der Selbstregulierung leidet noch ein bisschen, ist schlecht in der Gesellschaft, so aus unserer Sicht.
Okay, dann vielen Dank für die Aufklärung. Da geben wir hier gerne auch eine Plattform, dass wir das ein bisschen besser unterstützen. Sehr gut, ihr zwei. Ja, vielen Dank für die Einblicke bis hierher. Also ich habe mitgenommen und ich glaube, es ist auch mehrfach wirklich gefallen, dass das Thema KI grundsätzlich auf jeden Fall in der Gesellschaft angekommen ist als Thema. Im Unternehmensbereich bewegt sich da auch einiges, aber es gibt auch noch viel Skepsis beziehungsweise Abwarten, weil eben in Sachen Regulierung da noch einiges unterwegs ist. Und da haben wir ja so ein bisschen skizziert, wie da der Pfad läuft. Das heißt, da wird es die nächsten Monate bestimmt einiges geben, weil es wird ja immer mal wieder was durchtröpfeln, wie es jetzt wird und wie nicht. Und das wird dann der Startschuss wahrscheinlich sein für Leute, die gute Ideen haben und dann sagen, okay, wenn das der Rahmen ist, dann kann ich jetzt loslegen. Dann fühle ich mich auch sicher und da freuen wir uns drauf. Da wird viel passieren. Es bleibt spannend in dem Feld auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einblicke. Typischerweise machen wir am Ende unserer Aufnahmen mit Gästen immer noch die Rundfrage, was für ein Thema oder was für ein Gast ihr euch denn mal in einem Podcast wünschen würdet. Habt ihr Vorschläge?
Ja, Pablo, wenn du jetzt keinen direkt hast, dann würde ich vielleicht mal einfach einen Vorschlag machen. Also ich finde immer tatsächlich sehr spannend, auch gerade aus KI-Perspektive in Deutschland, Jonas Andrulis, tatsächlich der Gründer von Aleph Alpha, der auch bei uns im Bitkom sehr aktiv mitwirkt, ist ein super spannender Gesprächspartner, auch gerade was souveräne KI aus Europa, was tatsächlich auch KI mit europäischen Werten bedeutet, gerade auch im Vergleich zu amerikanischen KI-Anbietern. Also super spannendes Feld, was da auch deutsche KI-Startups, insbesondere Aleph Alpha, dann auch gerade vorantreiben an Entwicklungen, dass man natürlich auch internationalen Vergleich so ein bisschen sich anschauen kann, weil natürlich die großen KI-Player sind aktuell in den USA, in China, aber auch in Deutschland, Europa entwickelt sich gerade eine sehr aktive Szene.
Genau, also ich fände auch diese internationale Verortung vom AI-Act oder der europäischen KI-Regulierung im internationalen Kontext ist auf jeden Fall super interessant. Also es sind andere Länder, beispielsweise Brasilien ist auch so ein Land, das super aktiv ist, wenn es um sowas geht. Und das fehlt manchmal so im Narrativ hier in Deutschland, in Europa.
Mhm. Ja, macht wahrscheinlich Sinn, da mal zu gucken, was auch außerhalb der generellen Hotspots so ein bisschen passiert, weil ganz oft sind ja dann die Länder, die bisher so ein bisschen hinterherkamen, die Schwellenländer, dann schneller in der Adoption von so Themen, als die schon lange damit unterwegs sind. Schauen wir uns gerne mal an. Vielen Dank für die Ideen. Dann herzlichen Dank nochmal an euch beide. Ich glaube, ihr habt auch auf euren Tischen die nächsten Wochen und Monate genug Themen und immer mal wieder was Neues, um bei diesem Thema auch dabei zu bleiben. Vielleicht kommen wir ja mal drauf, dass wir, keine Ahnung, in ein paar Monaten nochmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt haben. Wir kommen gerne wieder auf euch zu. Danke an euch für das Gespräch.
Danke für die Einladung und gerne bleiben wir im Austausch.
Ja, herzlichen Dank von mir.
Genau, und an euch da draußen, die ihr uns so zuverlässig jetzt zugehört habt. Wir hoffen, das hat euch auch den einen oder anderen neuen Einblick und Gedanken gegeben. Teilt uns das auch gerne auf den bekannten Kanälen mit, wenn ihr da Rückfragen oder Anmerkungen habt. Wir geben die auch gerne an Kai und Pablo weiter. Ansonsten bleibt uns gewogen. Habt eine gute Zeit. Advent steht vor der Tür oder ist schon da. Wir hoffen, ihr bleibt alle gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.